Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 8.8. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Fußball MML Daily. Und vor allen Dingen begrüße ich natürlich an diesem Tag eine Frau, die... Ist sie eigentlich gebeutelt? Wir werden es rausfinden. Guten Morgen, Lena Kassel.
Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, also Stimme leicht angekratzt, so wie immer jetzt in diesen Montagsfolgen. Ja. Es tut mir leid, aber der Sommer in Berlin, der hat dann nun mal auch einiges zu bieten. So ist es halt. Und dementsprechend können wir uns jetzt darauf einstellen, dass das hier jetzt für die nächsten 8 Wochen noch meine Stimme am Montag sein wird.
Du warst nicht beim CSD in Hamburg, sondern es war einfach nur Bundesliga.
Es war einfach nur Bundesliga, natürlich. Ja. Und deshalb ist es doch schön, dass wir jetzt auch endlich wieder so richtig ehrlich zu dieser Rubrik hier kommen können.
100% Lena.
Guten Morgen, Mike, und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Ergebnis sagen soll. Ich weiß es echt nicht. Es ist so ein bisschen so wie, alle freuen sich auf die Bundesliga. Hey, die Bundesliga geht wieder los. Yeah! Und dann Halbzeit 5-0 für die Bayern und dann packst du wieder ein und sagst, ach komm, Sky-Abo, The Zone-Abo, bringt auch alles nicht. Weiß ja am Ende sowieso jeder, wie es ausgeht. Lassen wir das einfach mal. Frankfurt chancenlos gegen glänzend aufspielende Bayern. 5-0 zur Halbzeit, 5 verschiedene Torschützen, Kimmich, Pavard, Mané, Gnabry und 2x Musiala. Was soll man da so sagen? Also vielleicht die Standardfrage, war Frankfurt so schwach oder sind die Bayern einfach jetzt schon so stark, dass man auch einfach einen Haken schon an diese Liga machen kann?
Also sie haben sich in absoluter Gala-Form präsentiert. Gerade in dieser offensiven neu gefundenen Variabilität, das haben wir auch schon im Supercup gesehen, das haben sie jetzt bestätigt. Und ja, das, was die Bayern da gezeigt haben, war gerade in der Offensive wahnsinnig tolles Positionsspiel, Flexibilität, Tiefgang und so weiter und so fort. Sucht euch das alles aus. Also das war so alleroberstes Regal. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, dass gerade in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, zur Halbzeit stand es ja schon 5-0, war das sehr, sehr, sehr naiv von den Frankfurtern. Das muss man dazu sagen. Und sie haben halt eben genau das auch bewahrheitet, was ja Lukas Vogelsang auch am Freitag hier schon gesagt hat. In der Offensive Platz 2, in der Defensive Platz 13. Und ich glaube, die Vorstellung defensiver Natur am Freitag war dann auch eher Abstiegsrang. Würdig, haben es dann ja aber auch umgestellt, zur Halbzeit auf Viererkette umgestellt, haben unter anderem dann einen Jakic reingebracht, der für eine bessere defensive Stabilität gesorgt hat im Zentrum. Dann haben sie eben Kolo Muani, wo ich sage, auf den können wir uns, glaube ich, richtig, richtig freuen. Der erinnert mich so ein bisschen an eine etwas schnellere Version von Sebastian Haller. Und damit hatten sie natürlich auch viel mehr Robustheit in vorderster Linie und haben dann noch für die linke Seite Lenz gebracht, der eben auch wesentlich defensiver orientiert war als natürlich Philipp Kostic. Und mir haben die Schienenspieler Knauf auf der rechten Seite, Kostic auf links überhaupt nicht gefallen. Sie haben nicht gut mit zurückgearbeitet. Also Subline, die Bayern waren extrem stark. Wir wissen jetzt auch, dass zur Offensive überhaupt gar keine Sorgen machen müssen. Über die Defensive kann ich euch aber nichts sagen, weil sie wurde einfach nicht getestet. Und die Defensive der Frankfurter wurde getestet. Und da haben wir dann eben auch gesehen, aller offensiven Transfers, die wir jetzt hier so gelobt haben, defensiv, glaube ich, wird das ganz gefährlich in dieser Saison.
Deine Hertha lief nicht ganz so gut. Union Berlin gegen Hertha BSC 3-1 zum 4. Mal in Folge gewinnt Union das Stadtderby und dazu auch noch mit 19-7 Torschüssen für Union. Und alles das, was man so, glaube ich, so auch nach der neuen Präsidiumswahl an Aufbruchstimmung und überhaupt dem Gefühl, es war so schlecht mit der Relegation in der letzten Saison, jetzt geht's richtig los. Aus Hertha-Sicht ging's auch wieder genauso los, wie die letzte Saison geendet ist, oder?
Ja, so, also ich fand aber auch generell diese Erwartungshaltung jetzt zu Beginn dieser Saison wirklich auch ein Stück weit fehlgeleitet. Also nur weil man jetzt einen neuen Präsidenten hat, der aus der Kurve stammt, jetzt irgendwie daran zu denken, dass sportlich alles hervorragend läuft und der Trainer jetzt auch irgendwie der Heilsbringer ist, das ist mir ein bisschen zu naiv und kurz gedacht. Von daher, glaube ich, wurde diese Erwartungshaltung und diese Euphorie, keiner aus der Hertha-Bubble hatte Euphorie. Niemand hat das. Also das ist von außen drauf gesetzt worden. Und ich glaube, ich kann da nur Sandro Schwarz auch wirklich einen tollen Auftritt bei der Pressekonferenz nach dem Spiel absprechen, weil er hat wirklich einfach genau gesagt, worum es nämlich geht. Weil er hat gesagt, bevor wir über wirklich Strukturelles reden, geht es erstmal um die Basics, also Ausstrahlung, Intensität, Griffigkeit, eklig sein und so weiter, füreinander da sein. Das sind ja Grundlagen und die haben eben am Samstag einfach nicht gepasst, gerade dann, wenn man gesehen hat, dass all das Union eben auf den Rasen gebracht hat. Die sind individuell nicht besser. Sie waren halt einfach nur in 1-gegen-1-Duellen über den ganzen Platz eklig, keinen Zweikampf gescheut, keine Luft zum Atmen gelassen und hatten halt, wie man das so schön neudeutsch sagt, eine Attitude. Und die suche ich noch bei meiner Hertha. Die suche ich noch, was natürlich trotzdem Hoffnung macht, wenn sich da mal so ein paar Automatismen etabliert haben. Mir gefällt das Tempo von den Außen, also ein Luke Bakio und dann der eingewechselte Ejuke. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Auch ein Kanga, der neue Stürmer, der ehemalige Teamkollege ja von Sibachö. Ich glaube, der kann auch, der weiß, wo das Tor steht. Und hat auch ein gewisses Tempo. Also da sind Grundlagen da, aber es geht jetzt erstmal darum, sie auf den Platz zu bringen. Und das fängt bei auf so einer weichen Ebene an. Ja? Was habe ich für eine Einstellung zum Spiel? Was habe ich für eine Einstellung zur Mannschaft und so weiter und so fort? Also da ist noch sehr, sehr viel Arbeit, aber natürlich jetzt absoluter Downer.
VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, das ist ein Spiel, da müssen wir über andere Sachen reden, aber nichtsdestotrotz, wenn Werder zurück ist in der Bundesliga, müssen wir natürlich auch über den Aufsteiger Werder Bremen reden. In Rückstand sind sie geraten, haben lange Zeit geführt und erst kurz vor Schluss dann den Ausgleich durch den VfL, durch meinen alten Kumpel Josh Gilavogi bekommen. Aber also vielleicht ganz kurz, ist dir irgendwas aufgefallen zu dem Spiel? Also hat dir Bremen gefallen in dem Auftakt zur Bundesliga? Es war eigentlich sehr, sehr frisch, sehr mutig, wie sie gespielt haben.
Ja, mir gefällt das total. Also ich mag einen Leo Bittencourt, wie er spielt. Ich mag einen Niklas Füllkrug, der, wenn er fit ist, einfach ein absolut kompletter Stürmer ist. Das hat man auch jetzt schon wieder gesehen. Toller Distanzschuss und so weiter. Und Duxch natürlich auch, gute Standards geschossen. Also da ist sehr viel da. Und ich habe ja auch von vornherein gesagt, ich finde, Bremen hat extrem klug eingekauft, hat wirklich das sehr, sehr smart mit diesen wenigen Mitteln gelöst bekommen. Und sie werden sofort funktionieren, weil sie eine eingespielte Mannschaft haben, im Gegensatz zu Schalke. Also sie haben ein eingespieltes System, sie haben ihre Achse, die nicht weggebrochen ist. Das heißt, da ist so viel da und sie haben es eben bestückt mit noch ein bisschen Bundesliga-Qualität hinten wie in der Mitte. Und von daher hat mich dieser Auftritt von ihnen überhaupt nicht überrascht.
Es gibt eine andere Geschichte, über die wir reden müssen. Wolfsburg gegen Bremen. Also hört euch das nochmal ganz kurz an. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Wolfsburg gegen Bremen. Wonach klingt das? Das klingt nach einem Bundesligaspiel. Klingt das nach einem Hochsicherheitsspiel? Natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Eigentlich ein völlig, wirklich unbedenkliches Spiel. Trotzdem, die Polizei empfängt Werder-Fans am Wolfsburger Bahnhof, fängt sie ab, kontrolliert Zuschauer, nimmt Personalien auf. Und zwar, obwohl, wie gesagt, das Spiel im Vorfeld als unbedenklich eingestuft wurde. Werder-Präsident Hubertus Heß-Grunewald zeigte sich nach dem Spiel im Interview bei Sky also völlig unverständlich, was das Vorgehen der Polizei angeht. Wir hören mal ganz kurz rein.
Selbst unsere Fanbetreuer hatten am Anfang keine Möglichkeit, rein und rauszugehen und für die Kommunikation zu sorgen, weil auch sie immer wieder sich Kontrollen unterwerfen mussten. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass unsere Fanszene entschieden hat, oder jedenfalls relevante Teile der Fanszene, nach Hause zu fahren. Und das ist eine Entwicklung, die wir wirklich nicht gutheißen können. Denn man muss sich vorstellen, beide Clubs, der VfL Wolfsburg und Werder Bremen, hatten im Vorfeld eine Einschätzung der Sicherheitslage vorgenommen. und hatten dieses Spiel als grün eingeschätzt. Wir haben das Ampelsystem grün, gelb, rot und das war ein Grünspiel. Und dass die Wolfsburger Polizei dann zu der Einschätzung kommt, das ist ein Rotspiel und muss im Vorfeld, ohne dass schon irgendwas passiert ist, solche gravierenden Maßnahmen, freiheitsentziehende Maßnahmen treffen, da muss ich sagen, das ist außerordentlich bedenklich. Und ich will auch noch sagen, da geht es gar nicht um die Frage der rechtlichen Bewertung, ob das verhältnismäßig, ob das angemessen ist. Das kann ich ja heute nicht beurteilen, da sind andere Stellen zu berufen. Aber wir müssen uns ernsthaft fragen, was wollen wir eigentlich für eine Fankultur? Wir sind stolz darauf, in Deutschland eine Fankultur zu haben, eine lebendige Fanszene in allen Stadien, Auswärtsfans zu haben. Und wenn wir dann Gäste so willkommen heißen und so behandeln, dann kann das nicht im Sinne des Fußballs und des Zuschauersports Fußball sein. Ich erwarte da eigentlich eine politische Korrektur von den Entscheidungsträgern, weil das kann so bitte nicht stehen bleiben und darf sich auch an anderen Standorten nicht wiederholen.
Witzigerweise, Lena, ich habe gestern noch mal drüber diskutiert. Ich war ja in Kaiserslautern, habe Kaiserslautern gegen St. Pauli geguckt und dann haben wir, man schüttelt den Kopf, weil man sagt, natürlich, die Fans von Werder Bremen, ein richtiges Risikoding in der Bundesliga. Wie wirkt das auf dich? Wie kann sowas passieren?
Ja, es geht ja immer, wenn es um sowas geht, um die Verhältnismäßigkeit. Und das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Also vollkommen unverhältnismäßig. Und da geht's auch nochmal gar nicht um irgendwelche Risikospiele oder was auch immer, sondern da geht's schlicht und ergreifend auch wirklich um Grundrechte, menschliche Grundrechte, vollkommen ohne jedwede Gefahrenlage festgehalten zu werden. Das ist ein Grundrecht, was da einem abgesprochen wurde. Und das ist höchst bedenklich. Und ich hoffe, dass da eine gründliche Aufarbeitung stattfinden wird. Man hat ja auch von Wolfsburger Seite, Jörg Schmadtke hat sich ja geäußert, hat gesagt, er möchte die Ticketpreise, weil die Bremer Fans ja zurückgereist sind, Teile der Ultras, möchte die Ticketpreise auch erstatten für die Mädels und Jungs. Und also sehr, sehr, sehr bedenklich die ganze Verfahren, was da abging, und ich zitiere da auch gerne mal Mario Rika, der auf Twitter schrieb, beim Fußball ignoriert die Polizei Grundrechte so konsequent, als wären es rechtsextreme Gruppenchats. Und da hat er natürlich einen Punkt und eine gewisse Schärfe direkt mit reingebracht, aber zeigt dann eben auch, wie unverständlich das komplett ist. Und ich kann auch sagen, ich war ja mit unserem guten Freund, ja, Lukas Vogelsang, an der Alten Försterei, und auch wir wurden nach dem Abpfiff festgehalten. Wir sind extra früher vor dem Abpfiff rausgegangen, um eben bedenkenlos nach Hause fahren zu können, und wurden dann von der Polizei vor dem Ausgang abgepasst, und es wurde gewartet, bis der ganze Block von Hertha leer war. Das heißt, man stand eine Dreiviertelstunde lang bei knallem Sonnenschein und wurde festgehalten. Die Fanbetreuung kam auch dort nicht durch. Und es wurde nicht erklärt, warum wir jetzt festgehalten worden sind und so weiter und so fort. Also kein Einzelfall.
Völlig absurd auch. Ich habe mir in der letzten Woche, gab es ja eine Analyse von ProFans, der organisierten Fanszene. Und auch da war ja ein Punkt, der in der letzten Saison aufgefallen ist, dass die Situation und die Umstände für die Gästefans immer schlechter werden, also sowohl was die Plätze angeht, aber eben auch was die Behandlung eben durch Ordnungskräfte, durch Polizei angeht. Also insofern, also ein völlig absurdes Vorgehen und dementsprechend nicht hinnehmbar. Und ich glaube, das ist einfach etwas, das eine Unart angenommen hat, der dringend auch ein Riegel vorgeschoben wird und wo auch so langsam, finde ich jedenfalls, DFB und vor allen Dingen eben auch DFL als Veranstalter der Bundesliga gefragt ist. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Was haben wir nicht alles gesagt? Das wird eines der torreichsten Spiele überhaupt. Also auf jeden Fall, wenn Dortmund gegen Leverkusen spielt, dann mindestens also 5 Tore, 7 Tore, 8 Tore, was auch immer. 1:0 endete dieses Spiel und der BVB ist damit mal wieder erfolgreich in die neue Saison gestartet und hat mal wieder ein 1:0 durch Marco Reus erzielt, der ja gerne das 1:0 erzielt und gerne den ersten Treffer macht. Dann gab es eben Patrick Schick, der viele hochkarätige Chancen hatte und diese auch eben vergeben hat. Radetzky sah am Schluss dann auch noch aufgrund eines sehr skurrilen Handspiels außerhalb des 16ers die rote Karte. Also alles drin gewesen und trotzdem die große Frage natürlich, wie ist dieser Saisonbeginn für Borussia Dortmund einzuordnen?
Ich glaube, erwachsen. Also man merkt, dass sie diesen Reifeprozess, den sie ja auch schon in der vergangenen Saison angestoßen haben, dass sie nicht nur diesen Highlight-Fußball darbieten wollen, sondern eben auch über eine defensive Stabilität kommen und ein bisschen ergebnisorientierter Fußball spielen einfach, um dann vielleicht schlussendlich doch irgendwann mal den Meisterschaftskampf so richtig anzuzünden. Who knows? Jedenfalls war es für mich unterm Strich ein sehr erwachsener Auftritt. Man, zur Wahrheit gehört auch, ein Gregor Kobel hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ich glaube, da dürfen sich alle BVB-Fans nochmal auch bei ihm bedanken. Wirklich toll gemacht und auch clever von den Dortmundern, den Ballbesitz ein bisschen in Richtung der Leverkusener zu schieben. Denn sie kommen natürlich allen voran über ihr schnelles Umschalten, haben da ganz schnelle Außen mit Bellarabi und Diaby. Und die Dortmunder haben einfach den Ballbesitz zur Werkself gegeben. Und das war für mich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Darüber hinaus ist es auch das eingetroffen, was ich im Vorfeld mir auch so gewünscht habe, dass sie über so ein kompaktes Mittelfeld kommen mit Dahoud, Bellingham, Reus. Das hat mir sehr gut gefallen. Da hatten sie eine Dominanz, da hatten sie viele, viele tiefe Ballgewinne und Wermutstropfen sind sicherlich die Verletzung von Adeyemi, soll jetzt wohl nicht ganz so schlimm sein, nur eine geringe Ausfallzeit, aber ja, auch da merkt man dann natürlich, wenn die erste Elf da nicht so zusammenspielen kann, wie sie zusammenspielen kann, dann wird's ein bisschen dünn, meiner Meinung nach. Das war aber auf Seiten der Leverkusener ähnlich.
Die Süddeutsche Zeitung hat ja sinngemäß geschrieben, lieber 1-0 als 3-2. Und ich glaube, das trifft es auch so ein bisschen, ne? Also am Ende waren sie alle wirklich total happy in Dortmund, dass sie 0 gespielt haben.
Da an den Gegentoren kannst du die Weiterentwicklung der Dortmunder messen. Nicht an ihrem Hurra-Fußball, den sie offensiv ohnehin schon seit Jahren zeigen. Da siehst du ja auch, auf dem Transfermarkt mit Schlotterbeck und Süle, da haben sie nachgelegt, da wollten sie Stabilität kriegen. Das ist die Achillesferse. Von daher voll aufgegangen, 0 gespielt gegen ein wirklich Top-Team, was die Offensive angeht, aus Leverkusen.
Und wenn wir schon mal in Dortmund sind, dann bleiben wir doch einfach kurz in Dortmund.
Der Knaller des Tages.
Anthony Modest wird der viel diskutierte Allaire-Ersatz beim BVB. Der Stürmer stand gestern schon nicht mehr im Kader vom 1. FC Köln und wird sich also dem BVB anschließen. Beide Clubs bestätigten gestern bereits eine mündliche Einigung. Modest muss noch den obligatorischen, es heißt immer, den obligatorischen Medizincheck in Dortmund absolvieren. Und dann geht's eben los. Ein Jahresvertrag wird dann unterschrieben, Ablöse knapp 5 Millionen Euro, Gehalt irgendwo bei 6. Ist das eine gute Lösung für den BVB?
Ja, also ich füge Anführungszeichen hinzu, sofern er fit bleibt. Das ist ja leider in seinem Alter, tut mir leid, aber das ist natürlich eine Unbekannte. Und wenn wir uns jetzt mal hier die letzten Wochen des BVB anschauen, mit Allaire, Süle, Adeyemi, ich hoffe, sie haben jetzt so ihr Pech auch aufgebraucht und dass der auch fit bleibt. Und dann ist das eben genau dieser Spielertyp. Kein Memphis Depay, sondern ein Strafraumstürmer, der auf Flankenzulieferungen wartet, der nicht viele Chancen braucht, um Tore zu erzielen. Und ein Spielertypen, den sie so eben noch nicht oder nicht mehr im Kader haben, durch eben die Erkrankung von Allaire. Top. Also wenn er fit bleibt, glaube ich, kann das auf jeden Fall funktionieren und auch spannend zu Modest, was ich ganz witzig finde. Er hat ja jetzt tatsächlich zweimal den FC Köln nach Europa geschossen und hat dennoch kein Spiel in Europa mit dem Verein absolviert. Irgendwie kurios.
Darf dafür jetzt Champions League spielen?
Ja, aber irgendwie kurios.
Immerhin. Aber was bedeutet das eigentlich für den FC? Also gestern Abend ja 3-1 gegen Schalke gewonnen. Natürlich eben auch durch eine rote Karte beispielsweise im Vorteil gewesen und ähnliches. Also Köln schießt schon 3 Tore. Nichtsdestotrotz, das war natürlich auch eine wichtige Figur.
Ja, Auf jeden Fall. Und trotzdem kann es auch eine Chance sein. Mike, ich habe ja, glaube ich, die vergangene Saison immer schon den FC in eine Krise reden wollen, weil mir dieser Spielansatz, nur über Flanken und Modest zu kommen, einfach zu eindimensional gedacht war. Und wenn wir uns jetzt mal dieses erste Tor von den Kölnern gegen Schalke anschauen, dann war das fantastisch gespielt. Ohne Flankenzulieferung. Das war, der Ball lag auf dem Rasen. Es war hervorragend eingeleitet von Ljubicic, der, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen wird jetzt auch, genauso wie an Florian Kainz, weil das Spielertypen sind, die sich sehr wendig in diesen Halbräumen bewegen können, die fantastische Fußballer sind, die eben auch eine andere Idee implementieren können, was die Offensive angeht. Und das ist auch, kann auch große Chance sein, auch wenn wir jetzt mal den Abgang von Lewandowski ja sehen, auch die Bayern haben diese Chance genutzt und ich würde es mir für den FC wünschen, dass sie das auch genauso begreifen. Und sie haben aber natürlich auch einen ähnlichen Spielertypen noch in ihrem Kader, den kennt man, glaube ich, gar nicht so. Dietz, der hat nämlich auch gestern Abend begonnen. Er ist 1,90, 88 Kilo schwer und man hat auch schon gesehen, dass er auch dieser Spielertyp da vorne drin sein kann, wenn er jetzt ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt, eben diese Flanken ja zu verwerten. Also da ist was da und das ist jetzt kein Weltuntergang.
So, über Knaller 1 haben wir gesprochen. Jetzt hier kommt Knaller Nummer 2.
Die MML-Gerüchteküche.
Wir müssen es mehr oder weniger noch in so eine Gerüchteküche verpacken, aber eigentlich ist es schon relativ konkret, denn Timo Werner geht zurück, kommt zurück zu RB Leipzig und das ist zunächst erstmal eine Information von Sky, aber natürlich auch vor allem von unserem alten Freund Fabrizio Romano. Wir wissen ja, wenn einer weiß, wie es um Transfer steht, dann er. Und es soll nicht mal mehr eine Leihe geben, was ja lange Zeit im Raum gestanden hat, sondern tatsächlich, RB Leipzig kauft Timo Werner zurück und zwar für kolportierte 33 Millionen Euro nach 2 Jahren. Also Werner wechselte ja für 53 Millionen nach Chelsea, kommt jetzt für 33 Millionen zurück. Und ja, nach einem 1:1 gestern gegen Stuttgart könnte man ja vermuten, dass das mit dem Tore schießen gar keine so schlechte Idee ist für RB Leipzig. Was bedeutet der Transfer?
Ja, also für Leipzig natürlich top, weil ich glaube, sie könnten so einen Spielertypen auf jeden Fall noch gebrauchen, gerade wenn wir dieses Stuttgart-Spiel mal heranziehen. Da fehlte dann halt im letzten Drittel ein bisschen Spritzigkeit, Tempo. Und da kann Timo Werner natürlich nie schaden. Zudem ist das ein fantastischer Anlaufstürmer, der ein hohes Pressing initiieren kann. Das, was eben André Silva überhaupt nicht mag und kann und will. Also da haben sie schon auch noch eine Lücke, die Timo Werner schließen kann. Trotzdem habe ich ein bisschen Bauchweh bei dem Transfer. Also einfach nur, jetzt darf ich wahrscheinlich eigentlich nichts mehr sagen, weil ich ja letzte Woche schon ein bisschen Leipzig-Bashing betrieben habe. Aber nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, sie haben keinen Spieler abgegeben, nahezu. Also Angelinho. Aber that's it. Und konnten halt Spieler wie ein Kunku halten, holen auch noch David Raum und holen jetzt eben auch noch Timo Werner. Da weiß man dann halt eben auch, dass das Geld sehr locker sitzt und dass dann vielleicht nicht mehr so stringent daran festgehalten wird.
Wieso? Was mit Leimer?
Ja, der ist ja noch nicht weg, stand jetzt. So ja, aber stand jetzt sage ich, ja. Finde ich das krass. Also, finde ich nur krass. Ja. Ist mir aufgefallen. So. Und ich habe mir gedacht, sie müssen eigentlich noch den ein oder anderen Spieler abgeben. Erstmal, um den von der Payroll zu kriegen, aber auch, weil der Kader einfach aus allen Nähten platzt. Und das kann dann eben auch nach hinten losgehen, weil da geht's ja auch um eine Mannschaftshygiene. Ne? Wenn du zu viele Spieler einfach hast, die du bei Laune halten musst, ich glaube nicht, dass das zuträglich ist.
Verlierer des Tages.
Ist Nico Schulz. Gegen den Spieler des BVB läuft nach einer Strafanzeige einer früheren Partnerin ein Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt. Eine Dortmunder Staatsanwältin bestätigte zudem, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat und Speichermedien sichergestellt wurden, darunter sehr viele WhatsApp-Chatverläufe. Der BVB verzichtet trotz der schweren Vorwürfe gegen Nico Schulz vorerst auf arbeitsrechtliche oder disziplinarische Maßnahmen. Die Sach- und Rechtslage sei derzeit noch äußerst unklar, heißt es es in einer Mitteilung des BVB, daher könne über entsprechende Maßnahmen nicht verlässlich und rechtssicher entschieden werden. Zitat, wir behalten uns diese allerdings jederzeit für einen Zeitpunkt vor, zu dem wir objektiv mehr wissen. Natürlich, die Unschuldsvermutung gilt auch an dieser Stelle, aber es sind ja auch ein bisschen die Chatverläufe im Internet kursiert und wenn das stimmt, was da drin stand, hui.
Gewinner des Tages.
Das ist zu Beginn dieser Woche Erling Haaland. Der Norweger erzielte bei seinem Premier League Debüt am gestrigen Sonntag nämlich beide Treffer für Manchester City und führte sein Team damit zum 2:0 Erfolg gegen West Ham. Haaland traf somit nämlich in 6 verschiedenen Wettbewerben bei seinem jeweilig ersten Auftritt. Das heißt also norwegischer Pokal, Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, DFL Supercup und nun eben auch die Premier League. Man muss allerdings sagen, ist natürlich ein Fehlstart, weil bei Borussia Dortmund hat er mit einem Dreierpack begonnen. Hier also bei City nur mit einem Doppelpack. Also ich weiß nicht, ob, naja, lassen wir das an dieser Stelle. Für Citys größten Konkurrenten übrigens lief der Saisonstart nicht sonderlich gut. Liverpool kam bei Aufsteiger Fulham nicht über ein 2:2 hinaus.
Also halten wir fest, Haaland 1, Nunez 0.
So. Nee, der hat aber auch getroffen.
Ja, aber trotzdem. In der Bewertungsgrundlage ist es doch jetzt so, weil das ist ja das Tête-à-Tête, auf das wir uns jetzt alle freuen. Haaland 1, Nunez 0. Wir werden das weiter verfolgen, wie der Score da in der nächsten Woche ist. Und Mike, ich glaube, wir wünschen allen jetzt erstmal einen tollen Wochenstart, ne?
Das machen wir auf jeden Fall. Ich gehe jetzt hier zur neuen Folge Fußball MML.
Tue dies.
Und wir hören uns morgen wieder.
Und ich sag mal so, wenn der Beißenherz dich nochmal beleidigt, ne? Dann gib ich aber richtig auf. Ja, dann werde ich dafür sorgen,
Lena.
Ne?
Lena, ich hab dich lieb.
Ich Küsschen. Dich auch. Küsschen.
Mike Nöcker.
Und Lena Kassel für Fußball MML. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.